Heute Morgen predige ich über einen einzigen Vers, Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, persönliche Frage an Sie und an mich. In welche Richtung schauen Sie heute Morgen in Ihrem Leben? Sorgen, Probleme, andere Menschen, auf Zahlen, falls Sie Aktienbesitzer sind, um zu wissen, was Sie verloren haben in der letzten Woche? Oder beschäftigen Sie sich mit Angst vor dem Vergeltungsschlag der Amerikaner, der vielleicht eine Lawine lostreten könnte, die dann unkontrolliert ist? Oder auf Jesus zu schauen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das gilt einmal für ihn persönlich, es gilt aber auch für jeden von uns. Er hat seinen Glauben angefangen, schon vor der Schöpfung heißt es, dass er als Erlöser feststand, für uns etwas schwer festzustellen, zum Nachdenken, aber für Gott ist ja alle Zeit gleichzeitig. Und er hat in seinem Leben diesen Glaubensweg begonnen und durchgehalten, obwohl, wie es hier heißt, er hat, um die vor ihm liegende Freude zu erlangen, das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich dann zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Das heißt, er ist durch die Schwierigkeiten hindurchgegangen, er hat nach vorne und nach oben geschaut und seinen Erlösungsweg vollendet. Ja, da gilt natürlich auch für Sie und für mich, dass er in Ihrem Leben und auch in meinem den Glauben ausgelöst hat. Das heißt, er ist auf Sie zugegangen und hat Sie in irgendeiner Weise erreicht, um in Ihrem Leben Anfänger des Glaubens zu sein. Wenn Sie persönlich einen Glauben haben an Jesus, dann ist das nicht, weil Sie Gott gesucht haben, sondern weil Gott Sie suchte. Ein Beispiel, was ich schon einmal brachte, ich finde es aber so nett, dass ich es gerne wiederhole. Wo ein kleiner Junge sich verlaufen hat in einem Dorf und das ganze Dorf hat ihn gesucht, aber dann fand ihn der Vater auf einem Waldweg schlafend, nahm ihn auf den Arm und der Junge war ganz froh und sagte, das ist schön, Vater, dass ich dich gefunden habe. Wir wissen natürlich, dass genau umgedreht ging. Das heißt, wenn jemand zum Glauben kommt und sagt, endlich habe ich Gott gefunden, ist das ja nur ein Zeichen dafür, dass er gefunden wurde und das endlich begriffen hat und annehmen kann. Insofern, Jesus, der Anfänger auch Ihres persönlichen Glaubens. Und das ist schön, dass wir die Gewissheit haben, dass er diesen Glauben dann auch vollenden wird. Das heißt, er lässt Sie nicht irgendwo zwischendrin stehen und sagt, das war es gewesen, jetzt weiß ich auch nicht weiter, sondern was er anfängt, vollendet ihr. Glauben bedeutet, geöffnete Augen zu bekommen. Wenn Sie mit jemand reden, der Jesus nicht kennt, über geistliche Dinge ist es so, wie wenn Sie mit einem Blinden über die Farbe reden. Das heißt, er hört es wohl, aber er versteht es irgendwo nicht. Ich erinnere mich an ein langes Gespräch, wo mir ein junger Mann, dessen Schwester hier stark engagiert war in der Gemeinde, einen langen Vortrag gehalten hat, was ich als Christ alles zu tun und zu lassen hätte. Fand ich fantastisch. Er selbst hatte von Jesus keine Ahnung. Das ist oft eine Einstellung, dass man denkt, ich weiß genau, wie Christsein gelebt werden muss für einen anderen. Dabei geht es ja um einen selbst. Wenn Jesus einen persönlich anspricht, ist es so, dass er einem die Augen öffnet und als erstes erkenne ich natürlich ihn und weiß, ich habe die Gewissheit, Jesus ist da, ich lebe jetzt mit ihm. Und das ist sehr gut. Wobei es interessant ist, Sehen entwickelt sich ja. Ich nehme an, dass viele von Ihnen Eltern sind oder inzwischen Großeltern. Manche hat natürlich auch keine Kinder. Ein kleines Baby nach der Geburt kann sehen, aber nicht zielgerichtet. Wenn zum Beispiel die Mutter von da drüben ruft, dreht es den Kopf nicht um, weil es gar nicht weiß, woher die Stimme kommt. Erst so gegen Ende des ersten Vierteljahrs fängt es an, zum Beispiel die Stimme und den Blick zu koordinieren, sodass es überhaupt weiß, woher kommt das. Dahin schaue ich jetzt. Also man muss sogar sehen lernen. In meinem Alter gibt es ja natürlich noch so einige andere Geräte, die für den richtigen Blick sorgen, dass er nicht zu nah oder zu weit ist, sondern irgendwo stimmt. Und an der Stelle ist natürlich auch eine sehr schöne Aussage in einem Weihnachtslied, die Sie wahrscheinlich kennen, wo ein Dichter schreibt, ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Das heißt, dich an Jesus zu freuen. Ich denke an einen berühmten Mann, der einmal ganz harmlos anfing, in einem Vorort von London, besuchte so eine kleine Vorortkapelle, wo ein ganz einfacher Prediger sprach und sagte, im Glauben geht es doch nur darum, zu Jesus aufzuschauen. Und das hat dieser Mann kapiert, endlich. Zu Jesus aufschauen heißt beten, sich mit seinem Wort beschäftigen. Das hat er getan und wurde dann ein ganz berühmter Prediger, für den sogar eine extra Kirche gebaut werden musste, weil die Tausende von Leuten in den Normalen nicht hineinpassten. Das war Spurgeon, vorletzten Jahrhundert. Er lernte aufzuschauen auf Jesus. Einfach noch ein paar schöne Bibelverse über Schauen auf Jesus. Psalm 16, Vers 8 heißt es: Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Steht er mir zu Rechten, so werde ich nicht wanken. In Psalm 25, Vers 15: Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Oder Psalm 34, Vers 6: Blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz und ihr müsst nicht zu Schanden werden. Ja, die Frage ist natürlich, ob wir bei diesem Blick bleiben oder ob sich die Blickrichtung verändert im Leben. Wenn Sie die Bibel vorne anfangen zu lesen, taucht ja ziemlich bald der Garten Eden auf und da findet die erste Werbeveranstaltung statt. Der Werbechef ist die Schlange, die sagt: Schau dir doch mal diesen tollen Baum an, was der dir alles an Lebenserfüllung bietet, wenn du davon isst. Obwohl ja Gott gesagt hatte, dass das Leben dann zerstört würde, wenn sie diese Früchte genießen würden. Sie hört auf dieses Versprechen, sieht diesen Baum und erfährt, dass die Versprechen, die die Schlange macht, nicht stimmen, sondern dass sie eigentlich in das Elend ihres Lebens hineinläuft. Der falsche Blick, der sie nach unten zog. Was hatte die Schlange versprochen? Die hatte gesagt: Wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, du wirst selbst ganz oben stehen. Interessant ist, wer ganz oben steht, kann nicht mehr nach oben schauen. Kann er schon, aber da sieht er nichts mehr, außer einem leeren Himmel zunächst mal. Das heißt, wenn ich mich selber vergotte, dann kann ich nicht mehr zu Gott aufschauen. Ich denke, dahinter steckt etwas, was für jeden von uns ein Problem ist, nämlich die Frage des persönlichen Stolzes. Wo stehe ich ganz oben? Wo setze ich Maßstäbe oder wo empfange ich sie von Gott? Ja, interessant ist, dass zum Beispiel Inder, wobei ich die aber jetzt nicht in die Pfanne hauen möchte, auch wenn es vielleicht so klingt in diesem Beispiel, die können sich, wenn sie sich verneigen, so verneigen und können sich zum Beispiel vor einen Spiegel setzen, wo sie sich dann selber anschauen. Und da sie ja glauben, dass in jedem Menschen Gott ist, können sie sich also vor einen Spiegel setzen, sich verneigen und sich selber anbeten, weil sie selber ja auch Gott sind. Also eine etwas merkwürdige Idee. Aber eigentlich steckt das hier in 1. Mose 3 schon dahinter: Ihr werdet sein wie Gott. Der Martin Luther hat mal eine interessante Beobachtung gemacht. Ich vermute, Sie werden die gleich bestätigen. Wenn Sie von Weitem auf einen Berg zugehen, haben Sie den Gipfel vor Augen. Aber wenn Sie näher rankommen, kann es sein, dass da nochmal so ein paar Mulden sind oder Spalten oder Täler. Und gerade weil Sie nahe dran sind, Sie vielleicht den Gipfel aus den Augen verlieren. Nicht als Zeichen der Ferne, sondern im Gegenteil der Nähe. Und überdruckt das dann auf unser Leben, dass wir manchmal auch eben diesen Blick verlieren können, obwohl wir ganz nah dran sind und uns dann sagen müssen: Ich bin ganz nah dabei und dieser Gipfel ist für mich wichtig. Die Bibel gibt schöne Aussagen über die Nähe Gottes. Zum Beispiel im Psalm 145, Vers 18: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Oder Psalm 34, Vers 19: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Gut, die Nähe Gottes haben wir gerne, zerbrochenen Herzen sind wir nicht ganz so gerne, aber es ist eine gute Zusage auch in diesem Bereich. Oder Psalm 73, Vers 28: Mir ist es köstlich, Gott nahe zu sein. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkünde alle deine Werke. Nähe, Zuversicht, etwas weitergeben, sicher eine gute Reihenfolge. In den Schwierigkeiten des Lebens können wir auf Gott schauen oder wir können den Blick getrübt bekommen. Beides ist möglich, ein ganz klarer Blick oder ein getrübter Blick und ein Untergehen in den Schwierigkeiten. Beispiel aus der Bibel: In 4. Mose 13 ging es darum, dass das Volk endlich in das gelobte Land hineinmarschiert. Aber die 12 Kundschafter sagten eben, da gibt es Riesen und befestigte Städte und was weiß ich nicht alles. Und 10 sagten, da kommen wir nie hinein. Das Volk glaubte den 10, ihrer Information, und fing an zu murren Und am liebsten hätten sie den Mose gesteinigt, weil ja er wohl schuld war, dass sie bis dorthin gekommen sind. Dann erschien aber die Herrlichkeit Gottes, die hat dem Mose dann das Leben gerettet. Das heißt, ihr Blick auf Gott wurde völlig getrübt durch die Schwierigkeiten, die sie meinten, nicht bewältigen zu können. In einem anderen Beispiel, etwas früher, ging es um das goldene Kalb. Sie wollten einen sichtbaren Gott, wo man auch sieht, wo er ist und dass er unter ihnen ist. Und man könnte auch sagen, so eine Art Wohlstandsevangelium, es geht ja doch gut, wenn Gott da ist. Der Mose kam dann entsetzt vom Berg Sinai und hat dieses Gerät zertrümmert und Goldwasser daraus gemacht, was er ihnen zu trinken gab. Und danach wollte er Gott schauen. Ja, die Leute wollten Gott schauen, einen sichtbaren Gott. Er wollte Gott auch schauen jetzt. Und sprach zu Gott in 2. Mose 33, Vers 18, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Und Gott sagte, würde ich gerne tun, aber dann würdest du dabei sterben, weil das kein Mensch ertragen kann, meine Herrlichkeit zu sehen. Aber du darfst mir nachschauen. Und das hat ihn dann ermutigt, weiterzugehen. Ich bin öfters einmal in der Klostermühle, so ein christlichem Freizeitzentrum an der Lahn, und erinnere mich an ein Gespräch mit einem Gruppenleiter, der dort eine andere Gruppe geleitet hat, und dachte, komisch, der guckt immer irgendwie so ein bisschen indirekt so in die Ferne. Was hat er nur? Und dann unterhielt ich mich mit ihm und stellte fest, dass das ein Mann ist, der sehr viel betet. Und als er mir erzählte, was Gott so in seiner Gruppe alles tut, war das sehr beeindruckend. Wo ich dachte, das ist wirklich jemand, der irgendwo so auf Gott schaut, auch wenn mir sein Blick zunächst erst etwas verklärt vorkam. Aber ich merkte dann, da steckt einfach der Segen Gottes dahinter. Was wir für unseren Blick brauchen, beim Auto, ein Scheibenreiniger, heute Morgen haben Sie vielleicht Ihre Brille schon geputzt, könnte sein, um klar zu sehen, hier haben wir einen Overhead-Projektor und wenn er nicht ganz gereinigt ist, werden die Flecken, die auf der Oberfläche sind, mit an die Wand projiziert. Das heißt, wir brauchen Reinigung im Leben, sonst wird in dem, was wir zeigen, einfach auch, ja, auch Flecken einfach mit deutlich, die das Bild dann etwas einengen. Ja, wichtig ist es, dass wir nicht aufhören, Buße zu tun, das heißt, uns persönlich vor Gott zu beugen, unter das, was er jedem persönlich klar macht, was in seinem Leben nicht stimmt. Und ihn um Vergebung, Reinigung und Veränderung zu bitten. Ja, an der Stelle ist es immer sehr persönlich. In der Bibel gibt es einen hervorragenden König, der großartig anfing und dann total abstürzte. Sein Blick wurde absolut vernebelt. Das ist der König Saul. Er startete mit Gott und dann fing er an, stolz zu werden. Statt Gott ein Denkmal zu bauen, baute er sich selber eins. Und dann fing er auch an, ungehorsam zu werden und hörte auf, Buße zu tun. Das heißt, keine Vergebung mehr für sich zu beanspruchen und keine Veränderung. Und an der Stelle trübte sich sein Blick. Er hat dann später Leute, die zum Beispiel Verräter waren, gelobt und gesagt, ihr seid Gesegnete des Herrn. Er hat Dinge, die absolut falsch waren, für richtig angesehen. Konnte zwar Krokodilstränen weinen, als der David ihm zweimal das Leben verschont hat, obwohl er ihn hätte umbringen können. Sagte, ja, du bist gerechter als ich. Aber er hat trotzdem seinen Weg nicht verändert. Wo Buße fehlt, naht sich Gericht. Ja, zum anderen kann natürlich der Blick auch in Schwierigkeiten ganz klar sein. Denken Sie an einen Mann wie der Stephanus. Er hatte eine Riesendiskussion mit frommen Leuten seiner Zeit. Und diese frommen Leute seiner Zeit widersprachen ihm, weil er sagte, im Alten Testament gibt es schon einen Weg, der zu Jesus führt. Aber eure Väter haben die Propheten ja schon umgebracht. Und Jesus habt ihr jetzt auch gekreuzigt. Und da knirschten sie vor Wut mit den Zähnen und haben ihn dann gesteinigt. Aber von ihm heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 55, dass er den Himmel geöffnet sah. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Zu Rechten Gottes heißt, Jesus ist in seiner Würdeposition voller Macht und trotzdem hat er ihn nicht aus seiner Not heraus gerettet. Er hat ihn sterben lassen. Allerdings mit Frieden in seinem Herzen. Das letzte Gebet, das er sprach, war ja, dass Gott seinen Mördern vergeben möchte. Und das hat dann eine Erweckung losgetreten, indem sein Mörder Saulus zum Glauben kam später. Und durch ihn sind ja dann wahrscheinlich Tausende von Menschen Christen geworden. Es ist erstaunlich, dass Gott manchmal nicht in einer Situation so hindurch rettet, wie wir das möchten. Aber er hat herausgerettet, in diesem Fall in die Herrlichkeit. Oder denken Sie, vor ungefähr 40 Jahren oder 35 ging ein Aufschrei durch die christliche Welt. Es waren 5 junge Amerikaner in Südamerika ermordet worden mit Hartholzspeeren von Auka-Indianern. Sie wollten ihnen die Liebe Gottes bezeugen und dort in diesem Stamm Fuß fassen, aber wurden schon, ehe sie richtig ankamen, ermordet. Lagen dann im Meer mit einem Speer im Rücken. Es ging ein Aufschrei durch die Welt, aber man schätzt, dass mindestens 1000 neue Missionare an ihre Stelle getreten sind, die durch ihren Tod zum Einsatz herausgefordert wurden. Und die Frauen von 2 dieser Missionare sind ja später in diesen Auka-Indianerstamm gegangen und haben dort missioniert. Und der Mörder des einen Vaters hat dann später die Tochter getauft, als er zum Glauben kam. Also schon enorm, wie Gott auch durch sehr, sehr schwierige Dinge hindurch weiterführt. Oder denken Sie an die Shelter-Now-Mitarbeiter jetzt in Afghanistan, in diesem Gefängnis des Geheimdienstes. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit ihnen, aber Gott hat sicher einen guten Plan mit ihnen, wobei wir nicht wissen, wie er aussieht. Und beten weiter, dass Gott sie führt, segnet und wie er möchte, auch schützt. Aber vor allen Dingen auch einsetzt. Ja, Psalm 84, Vers 8 heißt es mal, sie wandern mit wachsender Kraft, bis sie Gott schauen auf Zion. Ich weiß nicht, ob das auch der Lebensbericht ist für Sie. Sie wandern mit wachsender Kraft. Bei Luther steht von Kraft zu Kraft. Das heißt, bei all dem Auf und Ab im Leben, und ich denke, in Ihrem Leben geht es auf und ab, in meinem auch, geht es weiter. Und das Ziel ist, Gott zu schauen auf Zion. Wobei ich nicht denke, dass wir, Zion ist ja ein Bild für Jerusalem, dass wir Gott in Jerusalem sehen werden, sondern wahrscheinlich in der Herrlichkeit. Aber das Ziel ist, ihm gleich zu werden, weil wir ihn einmal sehen werden und ihm dann gleich sind. Ja, erstaunlich ist, dass Christus die Welt in seiner Hand hält, das heißt ihre persönliche kleine Welt und die große Welt und die Lebenswege geplant sind. Wir haben vorhin im Psalm 139 gelesen, teilweise. Im Vers 16 hieß es, deine Augen sahen all meine Tage, sie wurden bereitet und gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, Gott kennt den ganzen Weg für ihr Leben und er plant nichts Übles für sie oder für mich oder für uns. Sein erstaunliches Bild, weil wir ja immer nur den nächsten Schritt sehen, manchmal sehen wir den auch nicht, sondern gehen einfach weiter. Gott hat den ganzen Weg im Blick. Und er wird einmal die Weltgeschichte vollenden. Und das Erstaunliche ist, er wird seine Gemeinde in dem Bild einer Braut, Jesus ist dann der Bräutigam, Apostelgeschichte nicht. Offenbarung 19 steht das, von der Hochzeit des Lammes. Er wird seine Braut heiraten, das ist das Ziel der Weltgeschichte, dass der Sohn Gottes eine Braut bekommt und die Braut ist seine Gemeinde, das heißt die Christen aller Nationen, aller Zeiten, mit denen er dann vereinigt ist. Und das ist eine hübsche Braut in einem wunderbaren Kostüm, ohne Flecken und Runzeln, sie braucht kein Facelifting, die Falten müssen nicht ausgespritzt werden, damit sie irgendwie attraktiv aussieht. Und wenn man dann sagt, das ist die Gemeinde, diese Braut, und dann sagt, oh, eine Gemeinde sieht aber nicht so attraktiv aus, kann man einfach nur sagen, hier ist eine geschenkte Gerechtigkeit am Werk. Und da finde ich ein sehr schönes Bild, wenn Sie das jetzt verstehen, interessant. Im Alten Testament gab es einen hohen Priester. Vielleicht haben Sie mal ein gemaltes Bild gesehen von ihm, der hatte viele tolle Gewänder an. Und an seinem Obergewand hier so eine Brustplatte, da waren 12 verschiedene Edelsteine drauf, in Gold gefasst. Auf jedem Edelstein stand einer der 12 Namen der Stämme Israels. Und egal wie dreckig es dem Volk ging oder auch wie vermurkst sie lebten, wenn er für sein Volk gebetet hat, kam er immer mit diesen strahlenden Edelsteinen in den Tempel. Sie müssen sich vorstellen, rechts und links 10 goldene Leuchter mit je 7 Kerzen, also 7 Flammen, die sich dann spiegelten. Das heißt, in der Gegenwart Gottes waren diese Namen rein und funkelnd schön. Eigentlich ein Bild dieser geschenkten Gerechtigkeit, die wir, wenn wir auf uns schauen, ist unser Leben oft nicht strahlend und funkelnd schön, aber in der Gegenwart Gottes ist es das heute schon. Nicht, weil wir fehlerfrei sind, sondern weil Gott uns seine Gerechtigkeit in Jesus schenkt. Ich denke an einen Christen, der jeden Morgen gebetet hat oder es wahrscheinlich vielleicht immer noch tut, dass er einfach Jesus ähnlich wird. Galater 5, 22 geht es um die Frucht des Geistes. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und sagt, ich bete jeden Tag darum, dass ich in dieser Weise Jesus ähnlich werde. Wobei wir ihm ja in der Ewigkeit einmal gleich sein werden, heute sicher noch nicht. Aber ich denke, dass er an jedem Christen am Arbeiten ist. Ja, die Einstiegsfrage war, wohin sehen Sie heute Morgen? Die Frage der Blickrichter. Wer unter uns Autofahrer ist, weiß, man sollte in die Richtung schauen, in die man fährt. Auch wenn man mal nur einen Meter zurückfährt und sagt, es war ja alles frei gewesen. Sicher nicht schlecht, selbst dahin zu schauen, weil da manchmal doch etwas ist. Und wenn wir unterwegs sind, heißt es hier, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, er bringt uns auf den Weg, aber er ist auch das Ziel. Und er ist auch der Begleiter. Das heißt, alles, was Sie und ich brauchen, persönlich, auch als Gemeinde, ist in ihm, in dieser Gemeinschaft, erschlossen. Und so möchte ich schließen mit diesem Bibelvers. Lasst uns aufsehen oder hinsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du das, was du begonnen hast, auch vollendest. Danke, dass du die Augen öffnest. Danke, dass du das Herz anrührst. Danke, dass du Liebe bist und das vollendest, was du auf den Weg bringst. Wir loben dich, dass du der Herr bist. Segne jeden von uns.